Abraham wird ja der Vater des Glaubens genannt. Und wenn man die Geschichten so liest, die Israel erst an Lagerfeuern weitergegeben hat, irgendwann mal zusammengestellt hat, aufgeschrieben hat, dann hat man manchmal den Eindruck, Abraham war ein Vater des Glaubens in Ausbildung. Er brauchte seine Zeit, er schlug manchen Haken, tat sich schwer mit dem, was Gott ihn lehren wollte. Mit einem Wort, er war jetzt nicht so der Held, sondern jemand, der das, was uns Mühe macht, auch mühsam lernen musste. Das macht ihn für mich allerdings auch nah und irgendwie sympathisch. Er ist eine ermutigende Figur, auch für meinen Glauben. Ich hoffe, für euren ist er das auch schon geworden. Es gibt allerdings Geschichten, die ihn auf der Höhe seines Glaubens zeigen. Und die heutige gehört dazu. Ihr erinnert euch vielleicht, drei Männer hatten Abraham und Sarah besucht und hatten nochmal ausgedrückt und bestätigt, dass dieses Paar ein Kind bekommen wird, dass daraus ein ganzes Volk erwächst. Durch sie sollten ja alle Welt gesegnet werden, alle Völker. Und jetzt geht diese Geschichte weiter. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie wirklich so schlimm sind, es so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr noch bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr antwortete, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind, fragte er. Der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an. Ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es nur 20. Ich verschone sie auch wegen der 20. Nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr, sagte Abraham. Werde nicht zornig. Vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie wegen der 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. Stimmt was nicht? Fürbitte und die Schönheit des Glaubens ist mein erstes Thema. Vom Glauben wissen wir ja, dass er immer sehr persönlich ist. Wir können uns in allen möglichen Dingen vertreten lassen, nicht aber in Dingen des Glaubens. Du musst es für dich glauben und ich für mich oder es lassen. Obwohl es gibt schon so etwas wie einen stellvertretenden Glauben auf Zeit. Im Markus-Evangelium wird berichtet, dass Menschen einen Kranken zu Jesus brachten, das Dach abdeckten, ihn so von oben herab gelassen haben. Und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten und dann hat er ihn geheilt, ihren Glauben, also den Glauben derer, die ihn dahin gebracht hatten, gar nicht den Glauben dessen, der da vor ihm lag. Und so glauben oft Eltern für ihre Kinder, solange die noch nicht selbst dazu fähig sind. Und dieser stellvertretende Elternglaube, ich denke, der kommt den Kindern zugute. Gesunde sollen für Kranke glauben, wenn die das nicht mehr können. Leute, die in der Freude des Glaubens leben, sollen glauben für die, die in einer Depression stecken, kein Licht mehr sehen können. So können wir zeitweise einander stärken, indem wir füreinander glauben, aber nicht generell. Und ich sollte mich auch nicht darauf verlassen, dass du für mich glaubst. Der Glaube ist also etwas sehr Persönliches, aber auf der anderen Seite ist er nichts Egoistisches. Wer glaubt, kann auf die Dauer nicht bei sich selbst stehen bleiben. Er lernt es vielleicht in den Jahren, sich um Gott zu drehen, so wie sich die Erde um die Sonne dreht. Und wenn wir uns so um den Mittelpunkt, um Gott drehen, kommen dann auch schon mal die Nachbarplaneten in Sicht und das ist auch durchaus so gewollt. Und das ist der Grund, warum ich Abraham in dieser Geschichte so vorbildlich finde. Gesunder Glaube ist immer auch ein Stück Selbstvergessen. Manche Christen sind samt ihrer Weltsicht völlig abhängig von ihrer momentanen Befindlichkeit. Das ist noch nicht der Gipfel der geistlichen Reife, aber das habt ihr geahnt. Gott möchte, dass wir frei dazu werden, seinen Absichten zu folgen und das auch, wenn wir beten. Speziell bei der Fürbitte. Denn Fürbitte ist ja so ein christliches Fachwort. Es bedeutet, sich von der Not anderer berühren zu lassen, mitzudenken, mitzutragen und sie vor Gott zu bringen. Für sie zu beten. Christen, die stark sind in der Fürbitte, die werden deswegen nicht aufhören, auch für sich selbst zu beten. Jesus ermutigt uns dazu. Er möchte auch nicht, dass seine Jünger unversorgt bleiben, aber gleichzeitig liegt doch in dieser Fürbitte eine besondere Schönheit des Glaubens, weil wir mal von uns absehen können. Herr, gib mir Arbeit, gib mir eine Partnerin, einen Partner, gib mir eine glückliche Ehe, gib mir Freizeit und so weiter. Und auf einmal wird aber der Horizont geweitet. Fürbitte hat etwas mit der Demut des Glaubens zu tun. Abraham begegnet uns ja hier in der Fürbitte für die Menschen in Sodom und Gomorra, wobei das Geschehen gleichzeitig ja merkwürdig fremd ist. Ja, das, ihr habt wahrscheinlich auch deshalb gelacht, vermute ich mal, weil das ja so ein bisschen orientalischer Bazar war, was wir da erlebt haben. Der setzt immer wieder ein und Herr, und sei mir jetzt nicht böse, aber ich komme nochmal. Und handelt dann so Gott von 50 auf 10 runter, so hat man zumindest den Eindruck. Das wirkt schon ein bisschen anmaßend, ja, und zudringlich. Ich mag das nicht so gerne, wenn man so mit mir umgeht. Denkt eigentlich Abraham, er könnte Gott irgendwie seinen Willen aufzwingen oder was? Tatsächlich finden wir aber in dieser Geschichte überhaupt keinen Hinweis, dass Gott das jetzt nicht richtig fand. Er weist ja Abraham nicht zurecht, er lässt das ja zu. Ja, vielleicht hat er schon immer an die Zehn gedacht, ich weiß es nicht, aber hier lässt er das zu. Und er erkennt den Mut an, den Abraham mit seiner Rede aufbringt. Er wird nicht zurechtgewiesen. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass Abraham ja jetzt nicht überheblich rüberkommt. Er leitet seine zweite Rede so ein, ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Naja, wie klingt das eigentlich? Also zuerst dachte ich, das klingt nach Selbstabwertung. Ja? Also wenn ich mich selbst als Staub und Asche bezeichne. Aber nun weiß ich ja umgekehrt, dass wir gar keinen Grund haben, uns selbst im Gebet abzuwerten. Wir haben eine Würde, wir haben ein Recht vor Gott. Als seine Töchter und Söhne können wir doch zu ihm reden. Oder als Erben, sogar als Erben, um Paulus zu zitieren. Oder Johannesevangelium. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das beinhaltet das Recht, gehört zu werden. Das Recht, das Ohr des Vaters zu finden. Wenn Abraham jetzt also sagt, ich bin doch nur Staub und Asche, dann heißt das nicht, ich bin ein Wurm, ich bin ein unwürdiges Wesen. Also Christen verschiedener Generationen haben sich ja gerne selber ein bisschen runtergemacht. Sondern es heißt einfach, ich bin Geschöpf. Das ist nämlich eine Anspielung auf die Schöpfung. Woraus sind wir denn gemacht? Zweiter Schöpfungsbericht. Und der Herr nahm, wir sind von Erde genommen. Ohne Bild gesprochen heißt das nichts anderes, ich bin ein Mensch und du bist Gott. Und ich weiß sehr wohl, dass es diesen Abstand gibt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Es ist also auch mehr als so eine orientalische Höflichkeitsfloskel. Es ist eine Herzenshaltung, in der Abraham demütig sich vor Gott stellt. Er wertet sich damit nicht ab, sondern nur als Mensch unter Gott ein. Er ordnet sich als Mensch unter Gott ein. Und diese Demut macht ihn nicht stumm, nicht schweigsam, macht ihn nicht in falscher Weise ergeben nach dem Motto, oh Herr, ich weiß zwar nie, was du willst, aber das lass geschehen. Abraham dringt demütig, mutig zum Herzen Gottes vor. Und damit wird er zu einem Vorbild für mich, als zu einem Vater des Glaubens. Fürbitte hat also etwas, hat eine Schönheit, hat was mit Demut zu tun, hat aber auch was mit der Offenbarung Gottes zu tun. Ein Fürbitter ist darauf angewiesen, dass Gott zu ihm redet, sich ihm bekannt macht, bevor er anfängt zu reden. Das geschieht in dieser Geschichte sehr dramatisch. Gott führt ein Selbstgespräch. Ja? Er sagt, soll ich wirklich von Abraham verheimlichen, was ich da vorhabe? Was für eine Überlegung. Gott nennt das Verheimlichen, wenn er das für sich behält. Ja, also ein bisschen strange ist das schon. Es drängt ihn darauf, mitzuteilen, was ihn bewegt. Er sucht Menschen, denen er sich anvertrauen kann. Ich habe ihn ausgewählt, heißt es Vers 19. Der Ausdruck ausgewählt drückt eine tiefe Form der Gemeinschaft aus. Gott sagt, ich habe mich entschlossen, ihn, Abraham, in meine Nähe zu ziehen. Er ist mir ein naher Freund geworden. Jesus hat ja Ähnliches zu Jüngern gesagt, nicht? Wenn ihr das Johannesevangelium kennt, habt ihr es vielleicht schon mal gelesen. Johannes 15, 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und es ist ja nun derselbe Gott, der im Alten Testament spricht und im Neuen Testament und den uns Jesus vor Augen stellt. Freunde, Freunde Jesu, Freunde Gottes, hört doch mal, was er vorhat. Offenbarung heißt ja nicht, wir bekommen so ein paar Informationen über Gott zugespielt, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Offenbarung ist auch mehr als Sachkenntnis, ja, obwohl das durchaus dazugehört. Es ist mehr als Bibelwissen, obwohl das auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Es heißt ja, Gott zeigt mir sein Herz, er zeigt mir sein Wesen und er zieht mich damit an sich heran. Denn wichtiger als das Wissen über Gott ist, das Wissen bei ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Es kann sein, dass euch Menschen in den Weg treten, die Angriffe starten gegen den Glauben. Die erklären, das könne gar nicht sein, das solle man erst mal beweisen und dann kommen manchmal so ein paar angelesene Sachen. Und so kann ein Christ schon in die Defensive geraten. Und es gibt Antworten, die ich sehr einleuchtend finde. Sie lautet zum Beispiel, ich kann deine Argumente nicht im Einzelnen widerlegen, weil ich nicht Philosophie studiert habe, aber ich kenne meinen Gott, ich habe heute Morgen eine halbe Stunde mit ihm gesprochen, also da muss was dran sein. Ich kenne meinen Gott. Das ist Offenbarung. Der fürbittende Christ braucht nun Offenbarung Gottes, weil sonst sein Gebet ein Lottospiel wird. Was soll er denn dann beten? Wir würden irgendwelche Bitten in Richtung Himmel rufen, in der Vermutung, Gott könnte vielleicht auch dafür sein. Wenn ich jemand bitten will, dann muss ich wissen oder zumindest ahnen, dass die Bitte, die ich an ihn richte, auch in seinem Sinne ist. Wir werden ja dazu geradezu aufgefordert, im Namen Jesu zu beten. Das heißt ja nicht markig vor jedem Amen, was sich so schön reimt, auch in Jesu Namen nochmal zu sagen, sondern das heißt ja in seinem Auftrag, ja, von ihm gesandt, in seinem Sinne, seiner Richtung. Wenn man so beten möchte, ist das grundlegend wichtig, Gott kennenzulernen. Denn Gebet bedeutet ja nicht, dass wir Gott auf unsere Linie bringen, sondern dass er uns auf seine Linie bringt. Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott umstimmen, sondern dass er uns umstimmt. Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott mitteilen, was er tun soll, sondern dass Gott uns mitteilen möchte, was er vorhat und dass wir ihn darum bitten und dass wir uns einbeziehen lassen. Ich glaube, genau das ist hier passiert. Abraham hat sich einbeziehen lassen. Der kannte seinen Gott. Es geht nur, wenn wir Gott, seinen Willen, seine Verheißungen mehr und mehr kennenlernen, wenn wir also auch verheißungsorientiert beten, also orientiert an dem, was Gott uns zusagt. Dann kann man mit Recht fragen, ist das wirklich so, Abraham? Es klingt ja so, als wollte er ihn von seinem Willen abbringen. Ja? Also Gott wollte die Stadt niedermachen und Abraham versucht ihn da langsam runterzuhandeln. Irgendwie so einen grausamen Gott von seinem Vorhaben abzubringen. So kann man die Geschichte lesen, allerdings auch nur, wenn man sonst nichts aus der Bibel weiß. Gottes Grundgedanke ist retten, ist zurechtbringen, ja das auch, ist bewahren. Und das wird im Alten Testament deutlich und das wissen wir erst recht von Jesus her. Was Abraham hier also versucht, ist ja nicht gegen Gott, das ist ganz im Sinne Gottes und ich bin überzeugt, genau das soll die Geschichte auch zum Ausdruck bringen. Damit lege ich aber diese Abraham-Episode ganz bewusst im Licht der gesamten Bibel aus, der biblischen Botschaft, vielleicht sogar etwas gegen den Strich der Geschichte, wie sie mal ursprünglich geschrieben war. Gott nimmt Abraham mit hinein und reagiert auf seine Fürbitte und Abraham kennt Gott und weiß, was er ihn bitten kann. Gott wird unsere Gebete erhören, wenn sie seinem offenbarten Willen entsprechen. Wer fürbitten will, der sollte sich also darum bemühen, der sollte wissen, was Gott segnet und was er nicht segnet, was er will und was er nicht will. Über welche Art von Bitten Gott sich am meisten freut und welche er nicht annehmen kann, weil sie ihm total fremd sind. Manchmal denken wir, das müsste doch Gott tun und deshalb müssten wir ihn darum bitten. Aber es gibt dafür gar keine Verheißung. Ich kann ja alles beten. Ich kann beten, Herr, mach mich gesund und merke vielleicht, er macht es nicht. Obwohl es seinem Willen grundsätzlich entspricht, dass alle Kranken geheilt werden, muss ich doch mindestens zwei Fragen bedenken. Erstens, vielleicht habe ich die Botschaft noch nicht verstanden, die diese Krankheit oder dieses Übel, was ich loswerden möchte, an mich hat. Gott will, dass ich die erst höre. Ist das der Fall, sollte ich erst nach der Botschaft suchen und dann weiterbeten. Gott hat nicht verheißen, dass alle Kranken geheilt werden. Das kommt dazu. Das braucht mich nicht daran hindern, ihn darum zu bitten, aber dass alle Menschen gesund werden, ist uns erst für die kommende Zeit verheißen, wenn er alles in Ordnung bringt. Ein zweites Beispiel, ein bisschen krasser. Jemand betet, o Herr, segne alle Menschen in Deutschland, mehre Macht und Reichtum unseres Landes. Kann man natürlich beten. Frage ist, ob das eine christliche Bitte ist. Sie wäre es, wenn es eine Zusage Gottes gäbe, die in diese Richtung weist. Ja, also Gott möchte uns gerne noch ein bisschen reicher machen, noch ein bisschen mächtiger, als wir es eh schon sind. Nun leben die meisten Menschen hier ohne Gott. Kann es sein, dass die Leute dann erst recht keinen Anlass sehen, nach Gott zu fragen? Mächtige, reiche Leute verhalten sich oft hartnäckig oder verharren oft hartnäckig in ihrer Gottlosigkeit. Es kann also Fälle geben, wo Gottes Segen gerade ausbleibt zum Heil der Menschen. Wenn sie dadurch anfangen, nach ihm zu fragen, weil dadurch ihr Leben an der Wurzel heil wird und nicht nur oberflächlich was zugekleistert wird. Wie können wir dem offenbarten Willen gemäß beten? Etwa so, Herr, hilf uns, dass immer mehr Menschen dich kennenlernen, damit sie unter deiner Leitung und nach deinen Prinzipien leben und so ein tiefes Glück, Segen und Erfüllung in ihrem Leben erfahren. Das ist geringfügig christlicher, als zu sagen, mehre unseren Macht und unseren Reichtum. Dann wäre die Sache nämlich näher an dem dran, was Gott offensichtlich will, was er uns offenbart hat. An dieser Stelle wird deutlich, ob wir Gottes Offenbarung ernst nehmen oder einfach irgendwas beten, weil es nett ist. Wir müssen danach fragen, was Gott vorhat und das erfahren wir, wenn wir auf seine Verheißung achten. Und dabei brauchen wir keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und das leitet schon über in diese Frage nach Fürbitte und dem Willen Gottes. Denn Fürbitte bedeutet ja nicht, einen schlecht informierten Gott über die nächsten fälligen Hilfsmaßnahmen aufzuklären, sondern dass wir uns eingrooven auf seinen Willen. Auf jeden Fall möchte Gott das Beste für uns erreichen. Nur bedeutet das nicht immer den leichtesten Weg für uns. Die Folge aus dem Gesagten ist, wer in Fürbitte betet, gibt Gott recht. Er stimmt Gott zu. Er ist einverstanden mit dem, was er will und was er dann am Ende auch tut. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, denn wenn wir für Menschen beten, haben wir zunächst mal die Interessen dieser Menschen vor Augen. Wir sind dafür angerührt, wir leiden vielleicht mit. Und der erste Impuls ist ganz klar, wir möchten Gott deutlich machen, dass er jetzt was unternehmen muss. Ja? für meine Mutter, für meinen Freund, für einen Kollegen. Wir wollen Gott klar machen, das Leiden sollte jetzt aufhören. Gott sollte dem doch rasch ein Ende machen. So weit, so verständlich. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Gott auch wirklich schwere Wege geht, um Menschen das Beste zu geben, was er geben kann. Neulich sagte mir eine Frau, ich bete schon länger, dass XY zum Glauben findet und er kommt in eine tiefe Krise. Wie soll ich denn das verstehen? Ich denke, das kann passieren. Meist ist es doch so, wenn Gott einen Menschen zu sich ziehen will, dann muss er erstmal seinen Panzer ablegen, aus seinem Versteck rauskommen. Wir beten oft für Menschen, weil sie irgendwas in ihrem Leben entdecken, das traurig oder was leidvoll ist. Mitfühlend wünschen wir, das Leid möge verschwinden. Herr, lasse doch das Leid enden, lasse doch den Menschen wieder Arbeit finden, lass die beiden wieder zusammenfinden, lass doch dies oder jenes passieren. Und dabei sind wir bewegt von Mitleid für diese Menschen und ich glaube, dass Gott das schätzt. Barmherzigkeit ist eine Gabe Gottes. Aber die Frage ist, sind wir Anwälte Gottes, geben wir ihm Recht? Auch Gottes Gericht ist ja ein Aspekt seiner Liebe, da möchte er etwas zurecht bringen. Und Gott ruft auch durch Leid und oft gerade dadurch. Wenn du ein Fürbitter werden willst, ergreife Partei Gottes zum Wohl der Menschen. Und das bedeutet nicht aufzuhören, auch für oder gegen, besser gesagt, gegen das Leid der Menschen zu beten. Es bedeutet aber schon, das Leid auch als einen Ruf Gottes zu begreifen und etwa dafür zu beten, dass ein Mensch das versteht, dass er durchdringen kann zu der Botschaft, die da drin steckt. Und das ist keine sehr populäre Wahrheit, das weiß ich auch. Wir sind nicht dazu da, Gottes hartes Herz zu bewegen, damit er den armen, leidenden Mitmenschen das Leben leichter macht. Fürbitte heißt, das Anliegen Gottes wird unsers. Aber das ist oft ein anderes als das, was ich zuerst denke. Ich habe nur wenige Menschen getroffen, die Christ geworden sind, weil es ihnen so super gut ging. Die allermeisten kamen zum Glauben, weil sie aufgrund familiärer, finanzieller, gesundheitlicher oder sonstiger Probleme auf einmal neu angefangen haben zu gucken und zu suchen. Das ist leider so. Und irgendwann streckten sie sich dann nach Gott aus und deshalb konnte Gott sie finden. Die anderen Menschen, denen solche Krisenerfahrungen verschlossen blieben, blieben oft auch verschlossen für das Evangelium. Wohlgemerkt, ich meine nicht, dass jeder, der in tiefe Not gerät, automatisch nach Gott schreit. Not lehrt ja nicht nur beten, es lehrt bekanntlich auch fluchen. Ein Teil der Menschen kapselt sich im Leid auch hoffnungslos ab. Das ist auch eine Erfahrung. Aber Gott ruft die Menschen und er tut es zunächst, indem er mit seiner Liebe und Güte ruft. Ich kann es auch mit den Worten des Paulus sagen. Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Und die Leute sagen, ich habe doch nichts gehört. Hast du was gehört? Hast du es mal gehört, irgendwann so? Dir ging es so gut, dass du dich Gott an den Hals geworfen hast? Aber Gott hat Interesse daran, dich zu finden. Und er wird Wege danach suchen. Und manchmal schlägt er dann die größere Glocke an, um unsere Aufmerksamkeit zu erreichen. Dann sagen wir, wie kann Gott das zulassen? Er ist doch ein Gott der Liebe. Na eben. Ich denke nicht, dass jedes Leiden einfach als Ruf Gottes zu verstehen ist. Es kann auch Anfechtung bedeuten. Es kann durch Unrecht anderer Menschen geschehen oder eigene Schuld kann handfest hinter eigenem Leiden stehen. Aber wir sollten diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Wir sollten gucken, ist in diesem Leid, es muss ja gar nicht von Gott geschickt sein, ist in diesem Leid eine Botschaft Gottes für mich drin. Und Gott nutzt solche Zeiten mehr, als wir denken. Als Fürbitter bleiben wir behutsam an der Seite leidender Menschen. Wir geben ihnen keine Deutung für das, was da geschieht. Sie müssen es schon selber finden. Aber wir wissen, dass Gott die Interessen seiner geliebten Kinder besser vertritt, als wir es selbst können. An einem Extremfall wird das deutlich. Es ist zugegeben nur ein Extremfall. Was ist bei Menschen, die alkoholkrank sind? Wie kann man denen eigentlich helfen? Die Frau eines alkoholkranken Mannes erzählte mir einmal, wie hart der Lernprozess für sie war, wenn ihr Mann betrunken nach Hause kam, ja, sich nochmal im Treppenhaus so richtig ausgekotzt hat und da liegen geblieben ist. Ihn nicht aufzuheben, zu waschen und ins Bett zu legen, weil ihre x-malige Erfahrung war, der wachte am nächsten Morgen auf und sagte, war was? Für den Mann ist es lebenswichtig, dass er seine miese Lage spürt und dass ihm niemand etwas abnimmt. Er muss eine Entscheidung treffen. Vorher geht gar nichts. Und wir sind vielleicht gefragt, einem Menschen bei dieser Entscheidung zu helfen, weil die nämlich dann die Not an der Wurzel anpackt. Das ist ein ganz extremes Beispiel. Oft genug liegen ja die Interessen Gottes und unsere Interessen auch nah beieinander. Ja, das sage ich jetzt mal ausdrücklich dazu. Ich spreche jetzt aber von Fällen, wo das mal nicht so ist. Im Zweifel gilt immer, mach dich zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin Gottes. Seine erste Priorität ist nicht, dass es uns ganz schnell ganz gut geht, sondern dass er uns ganz schnell zu sich zieht und dass er uns im Kern unserer Persönlichkeit heilen kann. Christen in der Fürbitte sind Verbündete des Heiligen Geistes. Sie sind Träger seiner Liebe. Spätestens seit Jesus die Schuld auf sich nahm, wissen wir ja, im Interesse Gottes liegt immer unser Heil, nie unser Gericht, nie unser Ende oder Tod. Beten wir dafür, dass er sich mehr und mehr durchsetzt zu unserem Glück und in unserem Leid zu unserem Heil. Und wenn euch das Thema interessiert, mache ich nächste Woche einfach weiter. Meine Zeit für heute ist um. Gott segne euch.